was uns für unlösbare Aufgaben stellen wird. Im Gegenteil, das Unlösbarste, die im Grunde genommen nicht mehr zu meisternde Aufgabe ist die Fortschreibung des jetzigen Energiesystems. Da kann ich überhaupt keinen Zweifel bestehen. Das heißt, so schwierig das ist, nichts ist schwieriger, als an der heutigen Energieversorgungsstruktur festzuhalten, weil die Folgen immer gravierender werden. Es ist kein technologisches Problem in erster Linie, es ist kein wirtschaftliches Problem, es ist in erster Linie ein soziologisches und ein politisches Problem. Und das will ich im Einzelnen beschreiben. Viele fragen sich nämlich, wie kommt es, dass das, was möglich ist, und ja sicher, ich kenne ja alles, was er geschrieben hat und sagt, und auch oft habe ich ihn selbst miterlebt, was mein Freund Franz Altjahr mit hoher Sicherheit ausführlich heute hervorgehoben hat. Es ist möglich. Die große Frage ist aber, warum tut sich die Gesellschaft so schwer, das zu verstehen? Warum gibt es so viele Widerstände? Warum gibt es so viele wissenschaftliche Institute, die im Gegensatz zu den Vorrednern bestreiten, dass das möglich ist? Warum gibt es so viele Politiker, die behaupten, es sei nicht möglich? Und an den bisherigen festhalten, warum mauert die Energiewirtschaft? Aber vor allem, warum mauert die Wissenschaft selbst? Zum großen Teil. Warum war es noch bis vor kurzem so, dass erneuerbare Energien weitgehend ignoriert, gering geschätzt worden sind oder darüber Desinformationen verbreitet worden sind, dass einem die Haare zu Berge stehen, wenn man die Wahrheit kennt? Warum? Das ist die große Frage. Und wenn man die nicht versteht, kommt man nicht zum Punkt. Dann versteht man nicht die Kontroverse. Und dann lässt man sich immer wieder erneut verunsichern, denn das ist ja die Situation der Gesellschaft. Jeder normale Mensch, und die meisten sind normal, wird doch bei der Wahl zwischen herkömmlicher, fossiler oder atomarer Energie und erneuerbarer Energien, die emissionsfrei sind, sich für die erneuerbaren Energien entscheiden. Jeder normale Mensch wird das tun. Damit das nicht passiert, kommen die Verunsicherungskampagnen und neuerdings die Greenwash-Kampagnen bezogen auf die herkömmlichen Energieträger. Damit das nicht passiert, wird verwirrt und wird Unsicherheit in der Gesellschaft erzeugt. 80% der Bevölkerung sagt, der Weg zu erneuerbaren Energien ist der richtige, wir wollen das. 80%. Und trotzdem sagt nicht 80%, denkt 80% noch nicht, dass es tatsächlich schnell und umfassend möglich ist. Also liegt zwischen diesen beiden Dingen eine Differenz. Und die ist eben erklärungsbedürftig. Und das Erklärungsbedürftige beginnt eigentlich bei einer Rückbetrachtung. Es hat sich in unser Denken bis weit in den Wissenschaftsbetrieb oder sogar von ihm ausgehend seit langer Zeit festgesetzt eine bestimmte lineare Fortschrittstradition. Das heißt, dasselbe oder das, was ist, wird immer weiter fortgeschrieben, immer größer, immer schneller, immer weiter, frei nach dem berühmten olympischen Prinzip. Nur dann bezogen auf Technologien immer größer, immer komplexer. Das wird gleichgesetzt mit Fortschritt, wissenschaftlich-technischen Fortschritt, vor dem man sich die Möglichkeit aller Problemlösungen erwartet. Und es ja auch immer wieder versprochen worden ist. Und dann gibt es scheinbar kein Zurück mehr hinter dem, was bereits erreicht worden ist. Und eine Technik, so heißt es, die einmal entwickelt worden ist, die würde in jedem Fall auch angewandt werden. Das heißt, Wenn die Atomtechnologie da ist, wird sie auch genutzt werden. Sie ist doch so ein hochkomplexes Wunderwerk. Da steckt so viel wissenschaftlich-technische Anstrengung dahinter. So viel Geld über Jahrzehnte. Das kann doch nicht sein, dass das nicht genutzt wird. Dieses Denken sitzt tief im Unterbewusstsein. Und bei denen, die in diesem System, von diesem System leben, steckt es natürlich auch im Oberbewusstsein. Nun haben wir eine Situation, in der bezogen auf das Energiedenken wissenschaftlich-technologisch geprägt. Vor dem Hintergrund der historischen Entwicklung. Man weiß, es gab einmal vor dem Beginn des Industriezeitalters eine Zeit, in der, das ist 99% der Zivilisationsgeschichte, die erneuerbaren Energien die einzigen waren, die von den Menschen genutzt worden sind. In Form von Wasser, und in Form von noch kein Strom, aber eben die Wasserpumpen, die Hammerwerke in der Frühindustrialisierung, der Wind, auch für die Wassergewinnung, auch für das Kornmahlen und für vieles andere. Und natürlich die Bioenergie. Das war die Energie bis ins 18. Jahrhundert. Die Energie. Man kann das industrielle Zeitalter mit der Dampfmaschine, und mit der Dampfmaschine kam die Kohlezeit. Weil man der Meinung war, die Kohle sei der optimale, und das war wahrscheinlich damals auch der Fall, der optimale Energieträger für die Dampfmaschine, und die Dampfmaschine hat die gesamte Entwicklung durchrevolutioniert. Massenproduktion möglich gemacht, industrielle Zentren gebildet, den Eisenbahnverkehr möglich gemacht, die Dampfschifffahrt und schließlich die Großkraftwerke zur Stromerzeugung. Das Dampfmaschinenzeitalter ist keineswegs vorbei. Denn alle Großkraftwerke, alle, werden nach dem Dampfmaschinenprinzip betrieben. Und wer meint, das sei das eigentlich Zukunftsfähige, klebt damit praktisch an einer Technologie des 18. Jahrhunderts. Das ist die Situation. Es wird immer, ob das Atomenergie ist, oder ob das Kohle ist, ob das Gas ist, oder ob es Ölkraftwerke, die es in vielen Ländern auch gibt, sind, immer wird zunächst einmal Dampf erzeugt, um dann mit diesen Dampfprozessen die Turbinen zur Stromerzeugung anzutreiben. Und insofern haben wir zwar nicht mehr die Dampflokomotive, die Dampfschifffahrt ist auch verschwunden, aber 85% der Stromerzeugung kommt aus Dampfprozessen, Kondensationskraftwerke. Mit diesem Energiesystem entstand die Energiewirtschaft. Das war in erster Linie zunächst mal eine Primärenergiewirtschaft. Alle weiteren Energiewandlertechnologien, die auf den Markt kamen, hatten ja nur eine Chance, wenn sie sich auf die Energien bezogen haben, die ohnehin schon angeboten worden waren. Das ist der Grund, warum zwar dann später der Dieselmotor von seinem Erfinder Rudolf Diesel zunächst mit Pflanzenöl betrieben worden ist, aber später mit fossilen Kraftstoffen. Das Pflanzenöl war nicht auf dem Markt. Das ist der Grund, warum der amerikanische Volkswagen, der von Henry Ford entwickelte, mit dem er seinen Konzern aufbaute, gedacht war von ihm selbst als eines, das mit Bioethanol, mit Bioalkohol betrieben werden sollte. Aber betrieben wurde es dann mit Benzin, weil Bioethanol nicht auf dem Markt war. Es wäre auch relativ teurer gewesen als damals Erdöl, als die Quellen noch nicht allzu tief lagen, jedenfalls bevor die ausgebeutet waren, war ja die Förderung spottbillig. Und es gab sie auch in rauen Mengen in Amerika selbst. Also eine einmal entwickelte Energiewirtschaft
mit einem einseitigen Energieangebot bestimmt also die Technik entwickeln. Weil jede Energiewandlertechnik muss ja bezogen sein auf die spezifische Energiequelle. Und insofern hat der Beginn des fossilen Zeitalters 200 Jahre lang die Technikgeschichte geprägt. In den letzten 50 Jahren kam die Atomenergie dazu. Es gab nur noch eine Technologie, Energiewandlertechnologie, die gleiche weiträumige Bedeutung hatte wie die Dampfmaschine, das war der Verbrennungsmotor im 20. Jahrhundert. Und nun wurde natürlich seit einigen Jahrzehnten daran gedacht von Physikern, dass doch irgendwann der Zeitpunkt kommt, wo das vorbei ist mit den fossilen Energien. Es würde bedeuten, sie zu unterschätzen, wenn man sagt, sie hätten daran nicht gedacht. Nur, in ihrem Denken, dass wissenschaftlich-technischer Fortschritt hin zu immer größeren Kraftwerkskapazitäten führt und zu immer größeren Energiedichten und die Energieeffizienzsteigerung sich auf Energiedichten bezieht, hat man jeden Ansatz, bei dem dann Energien ins Spiel wieder hätten kommen können oder müssen, die eine geringere Energiedichte, wie es so schön heißt, haben, als Rückschritt von vornherein empfunden. Das heißt, mit Ausnahme von Großkraftwerken zur Wasserkraftnutzung für die Stromerzeugung waren erneuerbare Energien out. Sie wurden als Relikt einer vorindustriellen Vergangenheit wahrgenommen. Im Wissenschaftsbetrieb selbst. Das geht bis heute übrigens noch so. Das ist eine Veröffentlichung der Deutschen Physikalischen Gesellschaft über Energie, eine sehr umfangreiche, auf die Sie sehr stolz sind, behandelt alle Energieträger und bei erneuerbaren Energien ausschließlich die Photovoltaik. In diesem ganzen Buch, das als Handbuch gilt, kein Wort über Windenergie, kein Wort über Bioenergie. Kein Wort. Und dann kam die Atomenergie deshalb. Höchste Energiedichte. Das war der Fortschritt. Für die nachfossile Zeit. Und im Übergang dazu das Bündnis zwischen Kohle und Atomenergie. So hieß es jahrzehntelang. Und so soll es heute von einigen wiederbelebt werden. Das heißt, es gibt einen grundlegenden mentalen Vorbehalt, ausgehend von der physikalischen Wissenschaft und der Ingenieurwissenschaft gegen erneuerbare Energien. Die mangelnde Energiedichte. Das heißt, weniger Energie in einem bestimmten Volumen, aber weniger Energieinhalt. Sicherlich haben erneuerbare Energien eine geringere Energiedichte. Das heißt aber doch nicht, dass man sie nicht nutzen kann. Sondern das heißt nur eins, es ist unmöglich, sie in denselben Strukturen zu nutzen. Das ist die Antwort. Das heißt, es geht dann um ein neues Energiebereitstellungssystem. Und an dieser Stelle greift der andere mentale Vorbehalt, den, wenn man ihn nicht erkennt, immer wieder viele irritiert. Der mentale Vorbehalt ist nämlich der, dass die Leute in der Tat denken, vielfach, trotz aller Meldungen über historisch einmalige Gewinne der Energiewirtschaft, dass die Energiewirtschaft, wie wir sie heute haben, der einzige geeignete Träger auch für die Energiebereitstellung mit erneuerbaren Energien sein könne. Und wenn die dann sagt, es geht nicht, glaubt man es. Und dieses Grundvertrauen in die Energiewirtschaft, als würden sie einen objektiven Standpunkt vertreten, dieses Grundvertrauen geht bis weit in die Medien. Es ist natürlich auch in der Politik vorhanden. Es hat allerdings dann etwas andere Gründe. Das ist auch in der Wissenschaft vorhanden. In der Wissenschaft ist es vorhanden, weil Wenn sich einmal eine bestimmte Energiewirtschaft, nämlich eine atomar fossile im Bündnis mit denselben Trägern, also Unternehmensformen, Unternehmen, gebildet hat und quasi eine Monopolstellung einnahm, was überall fast der Fall war, dann ist auch die Energiewissenschaft fast ausnahmslos auf der Payroll der Energiewirtschaft und sie schreibt, was man hören will. Das ist die Situation. Deswegen wurde es vor 10, 12, 15, 20, 25 Jahren, als die kritische Energiediskussion erst wirklich richtig begann über Alternativen, notwendig, neue Institute zu gründen. Das heißt, das eine ist die Käuflichkeit der Wissenschaft. Das zweite ist die Käuflichkeit der Politik. Auch die gibt es. Sie hat sich über Energiewirtschaft und Energiepolitik über lange Zeiten entwickelt, und zwar im schleichenden Übergang. Häufig oder meistens begann die Energiewirtschaft als öffentliche. Das heißt, eine Führungsfunktion dort war wie ein politisches Mandat. Und dann hat sich irgendwann die Energiewirtschaft so hoch konzentriert, entkommunalisiert großenteils, dass im Grunde genommen die politische Vorbestimmung, der politische Vorrang gegenüber der Energiewirtschaft sich umdrehte in ein Abhängigkeitsverhältnis der Politik von der Energiewirtschaft. Das ist ein Prozess, den wir heute weltweit feststellen können, mit dem Ergebnis, um das plastischste Beispiel zu nehmen, dass jeder amerikanische Präsident, der demokratisch gewählte Präsident der größten Macht der Welt, der USA, mindestens ein oder zweimal in einer seiner Amtsperioden nach Saudi-Arabien, nach Riad fahren muss, um seinen Kotau beim saudi-arabischen König zu machen. Nur wegen des Öls. Nur wegen des Öls. Ein peinlicher Vorgang. Bei einer mittelalterlichen Monarchie. Ein geradezu atemberaubendes existenzielles Abhängigkeitsverhältnis. Und in dem stecken wir alle irgendwie drin. Alle unsere. Denn wir haben es zu tun mit einem Energiesystem herkömmlicher Art, das eben nicht nur die viel gesagten Probleme hat, die Umweltprobleme und das Problem der nahenden Erschöpfung der Ressourcen. Es hat auch ein drittes Problem. Das dritte Problem ist, Energieverbrauch ist überall. Da, wo Menschen arbeiten und leben, die Energiegewinnung, bei Kohle, bei Erdgas, bei Erdöl, bei Uran, erfolgt dagegen an relativ wenigen Plätzen der Welt. Und es gab schon in den 20er Jahren einen sehr berühmten Mann, der damalige Präsident des Nobelinstituts, früher auch mal selbst Chemie-Nobelpreisträger, Svante Arrhenius, der in den 20er Jahren mit Buch Die Chemie und das moderne Leben geschrieben hat, es gibt Länder, die verbrauchen mehr Vorkommen, als sie haben. Und sie greifen gierig nach den Vorkommen der Länder, die weniger verbrauchen, als sie haben. Und das wird Kriege geben. Weil ohne Energie ja nichts geht. Und Staatsmänner, die heute gefeiert werden, werden im Urteil der Geschichte ganz anders dastehen. Und es wird dazu führen, dass man sie verwünschen wird, weil sie nicht rechtzeitig dafür gesorgt haben, dass wir uns auf die Bioenergie, die laufend immer wieder neu von der Natur angeboten wird, was wir heute erneuerbare Energie nennen, schützen. Svante Arrhenius, 1922, Die Chemie und das moderne Leben. Das Standardwerk in der chemikalischen Wissenschaft in früheren Jahrzehnten vergessen. Aber alles ist wahr. Und alles passiert. Wie vorausgesehen, den Irakkrieg, den Golfkrieg, hätte doch alles nicht gegeben, wenn auf der arabischen Halbinsel Bananen angebaut würden, statt Öl gefördert. Wir sollten uns doch nicht anders vormachen lassen. Natürlich findet das längst statt. Und andere Dinge, militärische Aufrüstung, auch Chinas, damit, weil sie nicht an den Rand gedrückt werden wollen in den zunehmenden Kampf, den zunehmenden Konkurrenzkampf um die letzten noch einigermaßen kostengünstig zu fördernden Energiequellen. Ein Weltproblem. Und würde man, das hat Henry Davis ausgerechnet in Amerika, mit dem ich ja auch eng zusammenarbeite, hätte Amerika die rund 1 Billion Dollar, die sie seit Ende der 90er Jahre im Rahmen ihres Militärhaushalts für die militärische Sicherung der Ölzugänge in islamischen Staatenraum von Zentralasien bis nach Nordafrika ausgegeben haben. Mobilisiert für eine umfassende Effizienz- und erneuerbare Energieinitiative könnte Amerika heute schon energieunabhängig sein. Es geht nämlich ganz schnell, wenn man will. Ganz schnell, wenn man will. Und diese Schnelle macht aber, wird nur begreifbar, wenn wir die Differenz sehen. Wenn wir das Grundvertrauen hinter uns lassen, dass die heutige Energiewirtschaft der geeignete Träger sein könnte, auf den man dann warten müsste. Wenn wir heute eine Energiekrise haben, und sei es nur exorbitante Preissteigerungen, wer wird interviewt als Sachverständiger? In den meisten Wirtschaftszeitungen ein Vorstandsvorsitzender eines Stromkonzerns als objektive Stimme. Das ist ja unglaublich. Das ist ja absolut unglaublich. Diese Art von Grundvertrauen, da kann ja was passieren, was will. Genau genommen ist die heutige Energiewirtschaft der Ungang auf der überkommenen Ebene, will ich hinzufügen. Denn die kommunale Energiewirtschaft hätte völlig neue Chancen. Warum ist sie der ungeeignetste Träger? Das hängt eben damit zusammen, dass wir eigentlich nur eine Entscheidung haben. Das ist die Entscheidung über die Energiequelle, sofern sie da ist. Ist diese Entscheidung getroffen und wird daran festgehalten, über welche auch immer, dann hat diese Entscheidung eine unweigerliche Konsequenz. Dann bestimmt nämlich indirekt die Energiequelle, für die man sich entschieden hat, alles Weitere. Und zwar ist das aus physikalischen Gründen gar nicht anders möglich. Mit der Wahl der Energiequelle ist nämlich entschieden, ob man Fördertechniken braucht und wenn ja, welche. Und da muss investiert werden. Dann wird darüber entschieden, ob man eine Energieaufarbeitung braucht nach der Förderung, zum Beispiel Kohlewaschen, Uranaufarbeitung oder nicht. Es wird darüber entschieden, ist überhaupt eine kommerzielle Primärenergie da oder braucht man oder ist sie nicht kommerzialisierbar? Wie bei allen erneuerbaren Energien, außer bei der Bioenergie. Da wird darüber entschieden, welche Infrastruktur zum Energietransport notwendig ist. Um eben von wenigen Förderplätzen auf der Welt bei herkömmlichen Energien es zu den Verbrauchsorten überall zu bringen. Also eine lange Energiekette, teilweise über den halben Erdball. Dann wird darüber entschieden, welche Umwandlungstechnik notwendig ist, um die Primärenergie, die Rohenergie in eine Nutzenergie zu verwandeln. Und wie viele Schritte notwendig sind. Es wird über die Verteilungsstrukturen entschieden. Es wird damit entschieden, haben wir Umweltprobleme und wenn ja, welche? Gibt es Entsorgungsprobleme, wenn ja, welche? Und es wird sogar über die Unternehmensform entschieden. Denn ein mittelständisches Unternehmen ist offenkundig nicht geeignet. Offenkundig. Erdöl oder Erdgas aus dem Kaukasus nach Mitteleuropa zu bringen. Es wäre aber sehr wohl geeignet, Bioenergie aus dem Umland in die Stadt zu bringen. Das ist der Unterschied. Das heißt, der Energiefluss der herkömmlichen Energiekette, sie ist noch mal kürzer, wenn man noch, solange es noch heimische Vorkommen gibt. Meistens ist sie für die meisten Länder länger. Wir haben 80% Energieabhängigkeit von Energieimporten. Die USA von 60%. Japan von 95%, dass deren Regierungen noch ruhig schlafen können, ist nur noch mit einem pathologischen Verdrängungsvorgang dieses Problems erklärbar. Nur noch das. Weil es eigentlich abgebrochen ist, und das kann ja von heute auf morgen durch politische Krisen unterbrochen werden. Und dann können hochindustrialisierte Gesellschaften in wenigen Tagen auf das Niveau eines Viertweltlandes abstürzen. Das kann alles geschehen. Und man sollte es nicht beschwören, aber es kann geschehen. Und es ist nur verhinderbar durch den Wechsel zu erneuerbaren Energien, die nicht an wenigen Stellen der Welt angeboten werden von der Natur, sondern die es als breites Angebot in zwar unterschiedlicher Intensität letztlich überall gibt. Das ist der fundamentale Unterschied. Und da haben wir uns zu beeilen. Und da müssen wir erkennen, dass die Energiekette, die sich bildet entlang des Energieflusses, die Beteiligten, also die Träger der heutigen Energiewirtschaft selber fesselt. Deswegen starten sie gegenwärtig zum Rollback. Alles, was wir an neuen Stichworten erleben, ist der Versuch, Atomenergie, Laufzeitverlängerung, weil angeblich das Potenzial erneuerbarer Energien nicht ausreicht. Oder wir noch Zeit brauchen. Oder damit man vielleicht, um einen Köder hinzuschmeißen, das Geld dafür nimmt, um die erneuerbaren Energien zu mobilisieren, das sagen dieselben, auch Regierungen auf Landesebene, die gleichzeitig Erlasse rausgeben, diesen Ausbau von Windkraft im Land gleichzeitig unmöglich macht. Völlig verlogen, völlig verlogen. Da muss man doch mit der Nase drauf gestoßen werden, dass hier etwas anderes dahinter steckt. Manche sind ja auch längst ehrlicher, sagen, jawohl, wir wollen auch neue Atomkraftwerke, wie etwa Koch in Hessen. Ein Standpunkt, den ich überhaupt nicht akzeptiere. Ich akzeptiere aber, dass er ehrlicher ist. Da kann man sich wenigstens auseinandersetzen damit und hat nicht ein Stück Seife in der Hand, das halt immer wegrutscht, wenn man konkret werden will. Und dann kommen die anderen Sachen. Clean Coal. Clean Coal irgendwann vielleicht steht zur Verfügung. Wir haben ja die Schwierigkeiten gesehen vorher. Und das Kosten, kein Mensch kann sie sagen. Sie werden sehr hoch sein. Sie werden sehr hoch sein. Und wohin mit dem CO2 weiß man auch nicht genau. Und das kostet auch viel. Und da würden auch Jahrtausende lang Lager gefunden und bewacht werden müssen, damit das nicht ausgeht. Und so weiter und so weiter. Und dahinter steckt noch die Vorstellung, alles ist möglich. Es darf auch kosten, was es will. Hauptsache keine erneuerbaren Energien. Das ist doch, was dahinter steckt. Das jetzige System ist nämlich darauf aus, das ist doch der Punkt, das heutige Anbietermonopol, das wir aufgrund der Herkunft dieser Quellen haben, wenige Plätze der Welt, Konzentrationsprozess von der Quelle an vorprogrammiert. Dieses Anbietermonopol verlieren Sie unweigerlich. Das ist der Punkt. Es wird ein Weg nicht nur von wenigen Förderplätzen zu einem breiten Energieangebot überall. Es wird ein Weg vom der umgekehrt sein wird. Nicht die immer weitere weltweite Entkoppelung der Räume von Energieverbrauch und Energiegewinnung, sondern die Rückkopplung der Räume von Energieverbrauch und Energiegewinnung. Es wird ein Weg sein, wo nicht an einer, wo von kommerzieller Primärenergie, an der das Hauptsächliche verdient wird, zu kostenloser Primärenergie, außer bei der Bioenergie, dann profitiert also davon die Landwirtschaft, die die Rohenergie produziert. Also ganz andere Leute, viel breiter gestreut. Da ist die Alternative zu einem 1000 Megawatt Kraftwerk. Eben einige hundert Windkraftanlagen breit gestreut. Einige 10.000 Solarlöcher oder einige hundert Bioenergieanlagen. Das heißt, ein Betreibermonopol wie jetzt kann es nicht mehr geben. Es kommt zu einer Revitalisierung der Stadtwerke mit neuen Jobs in den Regionen. Das heißt, das Argument, dass die Arbeitsplätze für die Aufrechterhaltung des jetzigen Sprechens falsch. Es gibt mehr Arbeitsplätze breit gestreut in den Regionen durch die Mobilisierung erneuerbarer Energien, wenn wir sie hier machen und nicht in der Sahara. Regeln der Mobilisierung der Arbeitskräfte für die Anlagentechnik. Denn dann, wenn wir viele Anlagen brauchen statt weniger großer, viele mittlere und kleinere, heißt das auch eine neue Blüte für Handwerk und für den Anlagenbau. Es heißt im Grunde genommen, wir brauchen dafür neue Träger. Denn die jetzigen wären dazu zwar technisch in der Lage, aber sie sind doch immer in der Situation, aus einem sogar nachvollziehbaren betriebswirtschaftlichen Motiv. Nämlich, sie müssen doch warten, bis alle ihre, müssten eigentlich warten, bis alle ihre Investitionen in die herkömmliche Energiebereitstellung abgeschrieben sind, bevor sie das Neue machen. Natürlich wissen Sie, es gibt gar keinen Weg an den erneuerbaren Energien vorbei. Entscheidend ist der Zeitpunkt. Gelingt es Ihnen, das noch ein paar Jahrzehnte aufzuschieben, weil Ihr Abschreibungsbedürfnis bezogen auf das Herkömmliche ist Ihnen gebietet. Nun ist der Zeitpunkt, das muss man klar erkennen, nie erreicht, an dem alle ihre bisherigen Anlageninvestitionen zum gleichen Zeitpunkt abgeschrieben sind. Das ist nicht möglich, weil die Investitionen nicht zum gleichen Zeitpunkt erfolgten und weil die Lebensdauer, die technische, bei den verschiedenen Investitionen logischerweise unterschiedlich ist. Deswegen tendiert das jetzige System dazu, weiter zu machen, solange es irgendwie geht, das heißt, solange es ihnen die Politik und die Gesellschaft erlauben. Das ist der Punkt. Eine andere Erklärung gibt es nicht. Wenn es um einige sind, Intelligenter, die steigen ein, nachdem sie vorher lange dagegen geredet haben oder genauso mit den anderen zusammen die Allianz dagegen gebildet haben, und steigen sie allmählich ein. Aber zu denken, dass sie die treibende Kraft werden würden, ist ein großer Irrtum. BP gibt heute an wie 1000 Mücken. Aber der Anteil erneuerbarer Energien an ihrem Konzernumsatz liegt bei 0,14% und nicht mehr. Das heißt, wir müssen auf andere treibende Kräfte setzen. Und diese anderen treibenden Kräfte brauchen den politischen Rahmen dazu. Und der politische Rahmen dazu ist einer, der Investitionen möglich macht auf der Basis von politischen Handlungsprogrammen wie dem Erneuerbaren Energiegesetz, bei denen die einzelnen Investoren nicht mehr bei den Stromkonzernen fragen müssen, ob denen ihre Investitionen, also die Investition der anderen, in ihre Kraftwerksplanung passt, nicht mehr fragen zu müssen. Das ist der eigentliche Punkt, es selber tun zu können, also die Dynamik entfachen in diese Richtung. Deswegen wurde das Erneuerbare Energiegesetz so erfolgreich. Garantierte Einspeisevergütung gesetzlich, garantierter Netzzugang, Der Investor musste nicht mehr fragen. Man kann ihn nur noch aufhalten durch das Aufstellen von Planungshürden vor Ort, wie es gegenwärtig in Nordrhein-Westfalen gegenüber der Windkraft, um den Ausbau zu stoppen, geschieht. Und wer die Windkraftanlagen für eine Belastung der Landschaft hält, der soll nicht von Braunkohle reden, denn da vergleichen wir doch mal den Landschaftsverbrauch und die Landschaftsbeanspruchung, damit man hier mal wirklich fair und ohne doppelte Maßstäbe diskutiert. Also geht das in diese Richtung und wir müssen aufpassen, dass man nicht reinfällt in das Greenwashing. Und das Greenwashing, das kann man hier sehr deutlich feststellen, gestern, vorgestern, erste Klimakonferenz, deutsche Klimakonferenz der Energie Baden-Württemberg. Und der Refrain lautet immer in den Reden, alles richtig, großes Problem, aber geht nicht um Atomenergie. Immer so. Dabei ist doch klar, überlegen Sie mal die Installationszeit von Großkraftwerken, vor allem bei Atomkraftwerken, mit der Installationszeit von Windkraftanlagen, von Solaranlagen. Wenn etwas keinen Zeitbedarf hat, dann ist es doch erneuerbare Energien. Nichts geht doch schneller. Was soll denn dieses dumme Argument, dass da noch Zeit notwendig sei? Nein, der entscheidende Punkt ist, dass man jetzt schon beschreiben kann, durch das Wegrationalisierung herkömmlicher Energien, durch Energiesparinitiativen und Effizienzinitiativen und den Wechsel zu erneuerbaren Energien. Dieses hat einen riesigen volkswirtschaftlichen Nutzen, inklusive der Verminderung der Schäden. Aber ein volkswirtschaftlicher Nutzen und Vorteil, auch wenn er vielfältig ist, ist nicht im selben Atemzug, im selben Moment schon, ein betriebswirtschaftlicher Vorteil für jeden Betreiber und Nutzer. Also brauchen wir politische Ansätze, die Weiterentwicklung, mit Aufrechterhaltung, wo es schon da ist, und Weiterentwicklung politischer Ansätze, die es möglich machen, den volkswirtschaftlichen Vorteil umzusetzen, umzumünzen in einen einzelwirtschaftlichen Anreiz. Und dann könnten wir, wenn das durchgängig geschieht, die Gesellschaft umbauen auf eine erneuerbare Energiebasis in einer Geschwindigkeit, da können einige wahrscheinlich gar nicht so schnell gucken. Jedenfalls in viel, viel kürzeren Zeitraum. Und das muss unser Ziel sein. Ich danke dir für die Aufmerksamkeit.
Wünscht man sich den Deutschen Bundestag. Kommt da mal her. Spätestens jetzt sollten ihn alle kennen. Der Präsident von Eurosolar und wer mehr wissen will, kann auch auf die Homepage gehen, da gibt es eine Menge dazu. Und ein sehr süffisanter Streifzug, nicht nur durch die Energiewirtschaftsgeschichte, sondern auch über die Lieberischen Irrungen und Wirrungen der Energiewirtschaft. Ja, damit sind wir auch am Ende des Vormittags angekommen. Jetzt noch ganz wichtig der Hinweis für alle, die ein Mittagspäuschen machen wollen. Das fällt etwas kürzer aus, aber ich glaube, es hat sich gelohnt. Denke ich. Wir wollen pünktlich weitermachen um 14 Uhr, auch nicht hier im Saal, sondern in den beiden Sälen. Das liegt jeweils hier vorne im Seitenflügel und eine Treppe tiefer. Da bitte ich Sie, sich selbst zu orientieren, wo jeweils Ihr Forum stattfindet. Es wird also nicht mehr hier neu angesagt, sondern es geht direkt um 14 Uhr in den beiden Sälen los. Es gibt hier im Haus auch keine zentrale Mittagsverpflegung, also so eine Art Angebotsessen, sondern der Platz vor diesem Gebäude bietet genügend Möglichkeit für den schnellen Snack, vielleicht nicht immer ganz so gesund, ich habe es noch nicht genau übersehen, aber man wird wahrscheinlich satt und kommen Sie pünktlich wieder. Vielen Dank allen Referenten, die jetzt bitte noch in die Pressekonferenz zu kommen, die genau hier gegenüber im Seitenflügel im Saal stattfinden wird. Danke bis hierhin, allen Beteiligten. ihn noch daran erinnern, also wer gleich nicht am Forum teilnimmt, 16:15 pünktlich wird Jürgen Becker hier im Saal auftreten. 16:15 hier.
Thank you.